Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast von Jung Europa. Mit meinem geschätzten Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo Philipp, schön, dass du es einrichten konntest.
Ja, danke. Und meiner Person Philipp Stein. Mensch Volker, jetzt hätte ich fast gesagt, Lagebesprechung des Bürgernetzwerks 1%. Hm. Unglaublich, oder?
Kenne ich.
Aber wie sage ich immer so gerne, die Erde hat uns wieder so, wie sie uns kennt. Oder Volker?
Ich verstehe es nicht.
So, wir sind zurück. Volker und ich hatten eigentlich vor, die ganze Episode mit Onkelszitaten sozusagen durchzuziehen. Aber liebe Leute, es ist lange her, doch wir sind zurück. Wie alles Gute schwimmen wir irgendwann wieder oben. Und so ist es auch bei unserem Podcast. Volker, erstmal, um zu alten Traditionen zurückzukehren, Prost.
Können wir euch sagen, was wir trinken?
Sternquell trinken wir, ein sächsisches Bier. Schmeckt gut, ne? Bisschen warm. Ja, als die Tankstelle keine kalten gehabt?
Doch, als ich es aus der Tankstelle geholt habe, ich musste ja hierher laufen, deswegen ist schon ein bisschen her.
Gut, okay. Legen wir los, Mensch, liebe Leute, lange ist her, dass wir uns gehört haben. Das Flehen und Beten und Bitten hat sich gelohnt. Wir sind wieder auf Sendung. Es gibt so unglaublich viel zu erzählen. Wir müssen das so ein bisschen ordnen. Und heute, für die, die jetzt schon abschalten wollen, sagen wir mal, was wir heute machen. Natürlich selbstreferenziell nach der langen Zeit über uns sprechen. Das können wir am besten.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Wir sprechen über das Verlagstreffen in Wien. Wir sprechen über die Reise nach Paris. Wir sprechen über ein ganz spannendes Thema, nämlich die, ja, gewissermaßen Übernahme der Kehre. Und worüber wir heute nicht sprechen, denn darüber sprechen wir dann nochmal gesondert, ausführlich, ist das sogenannte Islambuch von Frederik Höfer. Haben sich vielleicht einige erhofft, dass wir darüber heute gleich sprechen. Aber Volker, wir wollen ja versuchen, mit dem Autor selbst ins Gespräch zu kommen. Genau, denn lustigerweise wurde ja bisher immer über seinen Kopf hinweg gesprochen.
Ja, aber ich glaube, gerade er kann ja heute nicht, deswegen werden sie ja auch gerne heute gemacht, aber er fechtet, glaube ich, 1-1 auf dem Lidl-Parkplatz aus.
Nee, ich glaube, sein fliegender Teppich ist nicht angesprungen, ja, dass er von seiner Moschee herfliegen konnte, aber ja, das ist natürlich ein anderes Thema. Nein, Spaß beiseite.
Man muss ja auch das Thema, sage ich mal, ein bisschen ausführlicher sich mit beschäftigen. Wir beide müssen das Buch auch erstmal lesen.
Nein, es ist ja auch so viel dazu geschrieben und diskutiert und geschrien und worden, dass man, wie gesagt, ja auch auf das meiste eingehen möchte, zumindest teilweise auf die berechtigte oder unberechtigte Kritik. Und das soll der Herr Höfer sozusagen auch durchaus mal durchaus selber machen. Das kommt ihm auch, glaube ich, zu Passe sozusagen, dass er sich da mal zu Wort melden kann. Aber wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht allzu ausführlich drüber sprechen. Ich denke, der Großteil der Podcast-Hörer wird wissen, worum es sich dreht. Und dementsprechend sollte das jetzt nicht allzu lange dauern, bis wir dann mit dem werten Herren sozusagen dann auch ins Gespräch kommen. Ja, Volker, wollen wir anfangen?
Chronologisch gesehen bei Paris.
Chronologisch gesehen bei Paris, aber das hat so ein tiefes Trauma bei mir hinterlassen, dass ich...
Warum? Warum? Schreib mal das Trauma.
Das Trauma, weil du so abgekackt bist im Zug auf der Hinfahrt.
Nein.
Natürlich.
Ja.
Gut, nein. Legen wir los. Paris, was war los? Ich denke, viele von euch wissen, dass wir seit, ich glaube, lass mich nicht lügen, 2 Jahren mittlerweile der offizielle deutsche Partner des Institut Iliad sind, des größten französischen, ja, man muss eigentlich fast sagen, würde ich sagen, so Think Tank. Der Rechten dort. Die haben in vielen europäischen Ländern halt im Prinzip Kooperationspartner. Dazu zählt Spanien, dazu zählt Italien, dazu zählt der englischsprachige Raum und eben auch Deutschland. Wir sozusagen stellvertretend für die Bundesrepublik Deutschland und für Österreich als offizieller Verlagspartner. So kommen ja auch die bisherigen Fundamente-Bände zustande. Das sind ja, doch, bisher alles Übersetzungen aus dem Französischen, nämlich Bände, das Institut Iliad sozusagen rausgegeben hat. Auch wenn sich das bald ein bisschen ändern wird, mit einem neuen Band von Bruno Wolters, der bald erscheint, der dann sozusagen keine Übersetzung ist. Und wir waren dort eingeladen, einen, ja, Verkaufsmessestand zu machen.
Genau,
in der Maison de la Chimie, ja.
Genau, der eine oder andere wird es ja wissen, weil Benedikt und ich schon letztes Jahr dort waren. Ähnlich angeheitert wie dieses Jahr. Eigentlich nicht so schlimm, aber Genau, Benedikt und ich waren schon mal da. Es ist in derselben Location sozusagen gewesen. Wer das Video kennt, das Benedikt sozusagen als Reiseführer damals gedreht hat, das muss man sich genau so vorstellen dort auch. Ist also sozusagen gleich geblieben. Was sich geändert hat, ist, dass es nochmal größer geworden ist sozusagen.
Also ja, vielleicht, Volker, zu den Rahmenbedingungen. Also man muss ja sagen, die politische Rechte in Deutschland, natürlich auch bedingt durch die Repression, die es in Frankreich in der Form eben nicht gibt, tagt ja zumeist in nicht zwingend hässlichen, aber doch nicht sonderlich repräsentativen Bauten. Also ne, das ist jetzt erstmal auch teilweise gar nicht so schlimm, aber im Großen und Ganzen sind das halt ja die Dinger, die man kriegt. So muss man es ja eigentlich mal fairerweise ausdrücken. Und das Maison de la Chimie ist ja im Prinzip, ich hatte das, glaube ich, neulich zu jemandem gesagt, vielleicht irgendwie vergleichbar eigentlich schon so mit der Semperoper im Prinzip. Also vom Rang irgendwie, von der Stufe, wie edel das ist und wie groß und welchen Status das auch in der Stadt hat. Ich meine, das ist ja mittendrin.
Ja.
Das ist eine der feinsten Adressen, kann man, glaube ich, schon sagen, die man da so mieten kann.
Also es ist sozusagen nicht in Dresden-Prohlis sozusagen zwischen zwei Plattenbauten eingepfercht, sondern es ist einfach in der hergerichteten Altstadt von Paris, wo kein Mensch mehr wohnt, weil die Mieten nicht bezahlbar sind, wo, naja, also dem klassischen Bild von Paris sozusagen entsprechend an diesen Jugendstilbauten an den Seiten und alles ist schön und weiß und sauber und da zwischendrin ist es sozusagen drin. Es ist, wirkt auch von innen tatsächlich so, ne? Also wie gesagt, man kann die Impression ja aus dem letztjährigen Video entnehmen. Ja, und das Publikum ist eigentlich auch sozusagen dem angemessen sozusagen, also es ist nicht ausschließlich aus bourgeoisen Leuten bestehend, aber es trifft sich dort sozusagen jeder. Also es ist nicht eine Szene wie bei uns und es ist auch sozusagen kein Nudelauflauf, wie man uns sagen würde, sondern da kommen eben Familien, da werden Kinder wegen durch die Hallen geschoben, sind Frauen genauso anwesend wie Männer. Und das ist sozusagen auch das Interessante daran, dass dort einfach jeder kommt. Es ist keine Polizei vorne dran, es ist kein Antifa-Auflauf vorne dran. Du kannst einfach hingehen und reingehen, wie eine normale Veranstaltung.
Ja, zumal, weswegen ich auch auf diesen edlen Charakter der Lokalität hingewiesen habe, ist, wer mal googelt, Maison de la Chimie oder einfach nur Institut Iliad und bei Google Bilder draufklickt, das ist da, wo die Vorträge stattfinden, das ist im Prinzip wie so eine Art riesiger Kinosaal, könnte man das am besten beschreiben, mit so roten Samtsitzen. Und da passen also über 1000 Gäste alleine in diesen Art Kinosaal rein. Und du hast eine riesengroße Bühne mit einer, 10 Meter hohen Leinwand im Hintergrund. Also eigentlich wirklich fast wie ein Kino im Prinzip, wo dann das Programm angestrahlt wird, wo Videos gezeigt werden, wo die Redner, also an einem sehr guten Rednerpult vorne stehen mit einer guten Technik. Es ist ein sehr schönes Bühnenbild, also es sieht alles sehr professionell aus und du sagtest es auch schon, da springen halt auch durchaus Frauen in Abendkleidern und mit Perlenketten rum und du siehst auch Typen im Frack, gleichzeitig siehst du auch Typen mit kurzen Hosen und T-Shirts, aber es überwiegt schon.
Dazwischen wir irgendwo,
aber es überwiegt im Grunde genommen schon eine eher, ich würde sagen, ja, fast schon festliche Atmosphäre.
Naja.
Und es alles hat einen sehr professionellen Rahmen. Also du merkst, die veranstalten das jetzt schon seit, lass mich lügen, ich glaube 8 Jahren oder so, muss man ja sagen. Das ist ja, dieses Jahr jährt sich ja der 10-jährige Todestag von Dominique Venner. Auch darüber könnte man in einem Podcast mal ausführlich sprechen. Und das Institut Iliad ist ja praktisch die Nachfolgeorganisation. Also sie gründet ja sozusagen ihren Samen sozusagen in diesem Erlebnis und der Baum wächst sozusagen auf dem Grabe Venners, wenn man das so ausdrücken will. Also die Weggefährten und die Schüler, wenn man das so sagen will, von Dominique Venner, haben das Institut zu seinem Andenken im Grunde genommen gegründet und veranstalten also mindestens einmal im Jahr diese Großveranstaltung und viele andere sozusagen in seinem Namen, wenn man so will. Alles ist ihm gewidmet. Auch Dominique Venners Sohn war ja wieder da, hat dort auch am Verkaufsstand ganz brav sozusagen Sachen vertickt, also ganz interessant. Und deswegen, das ist also eine typische, muss schon sagen, eher bürgerliche, vom Grundtypus bürgerliche französische, also französische Pariser, vor allem Pariser Veranstaltung. Und man weiß aber nicht so richtig, ob man sich wohl oder unwohl fühlen soll, finde ich. Weil es einerseits diese ganzen Tische gibt von so aktivistischen Gruppen. Ne? Also hast ja Action Française, du hast diese christliche Akademie, du hast aber auch ganz vorne gehabt dieses IB-Projekt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ich glaube, das war irgendein Haus oder so.
Du meinst das in Lille?
In Lille, genau, ja, die Zitadelle, ne?
Genau.
Die hatten direkt am Eingang ganz prominent ihren Stand. Da springen bekannte Gesichter der IB rum, aber auch der Güth und anderer aktivistischer Gruppen. Insgesamt doch auch sehr junges Publikum, sicherlich so zur Hälfte. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, so klassische Frackträger. Du hast Stände, wo lustigerweise auch so Holzschnitzereien, ich glaube, es wird auch Seife teilweise verkauft. Und so Sachen.
Letztes Jahr habe ich den Seifestand gesehen, aber dieses Jahr gab es auch einen Weinstand. Ein
Weinstand, Bierstand. Ne?
Das ist so, natürlich für uns interessant, ja.
Das war für uns interessant, ja, wobei das Bier schmeckte so wie ein vergorener Apfelsaft, wo man irgendwie eine Flasche Schnaps reingelittert hat.
War aber wahrscheinlich auch aus den Erfahrungen des letzten Jahres sozusagen Absicht von denen. Aber
sie wollten uns weghaben.
Naja, die wussten halt schon, was ihnen blüht.
Nee, Quatsch. Also das ist sehr gemischt. Die lassen auch, also die sind sehr streng. Also die haben ja auch, ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man das verrät, beispielsweise am Stand von Hydra Comics eine Art Kontrolle durchgeführt. Das machen die also immer bei allen Ständen, wo sie wissen, da könnte irgendwas dabei sein, was zum Beispiel strafrechtlich in Frankreich relevant wäre oder ähnliches. Und die führen auch ein strenges Regiment gegen Dinge, die sie für unästhetisch halten. Also ich plaudere, glaube ich, nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass von einigen deutschen Künstlern auch die Bilder abgelehnt wurden für diese Kunstausstellung, weil sie gesagt haben, das passt nicht so richtig in unseren Kanon. Und man kann jetzt darüber streiten, ob der Kanon, der da ausgestellt wurde, jetzt besser war oder ob man das nicht unter Umständen vielleicht auch ein bisschen langweilig findet. Das ist aber eine Geschmacksfrage.
Ja, eigentlich ist es, sag ich mal, schon richtig, dass man über seine Veranstaltung schon so irgendwie eine Hand drüber hält.
Absolut, so meinte ich es nicht. So meinte ich es nicht. Aber
ja, muss dann immer sehen, wie weit es dann auch in dem, es sind natürlich auch unterschiedliche nationale Befindlichkeiten. So,
klar.
Aber insgesamt, das ist halt trotzdem auch immer eine Messe. Eine Messe ist halt anstrengend. Das ist, glaube ich, auch das, was du sagen wolltest. Es war am Ende auch unfassbar voll.
Dass man, 1400 verkaufte Karten.
Dass man sich fast, ja, weil du es vorhin von dem, sag ich mal, Kinosaal hattest, der war ja auch immer bis zum letzten Satz einfach.
Wir sind ja nicht mal reingekommen,
Es
bei Roche D, glaube ich, war das. Bei unserem Autor dort, als der gesprochen hat, da wollten wir doch oben rein, wo mich dieser Typ angeschnauzt hat, ich soll jetzt die Tür zumachen. Da kamst du nicht mehr rein. Also selbst die Türen waren versperrt. Ne? Da war alles voll. Das war kompletter Wahnsinn.
Ja, und auch drin in der Halle war es dann schwer, sich zu bewegen und zu unterhalten. Und es war ja auch wahnsinnig laut sozusagen. Also ist dann schwer gefallen mit den paar Deutschen, die extra angereist sind. Grüße an der Stelle.
Grüße, ja.
Um mit uns am Stand zu plaudern, teilweise auch ein bisschen schwer dann war. Es ging dann natürlich alles, aber es ist halt eine Messe, es ist anstrengend. Deswegen, das war, glaube ich, das, was du so sagen wolltest mit diesem Ambivalenten sozusagen.
Ja, es ist, also wenn man das mal jetzt runterbrechen will, man könnte vermutlich sagen, dass das mit Abstand die größte rechte Veranstaltung in Europa ist. Das würde ich fast sagen. Also von der Personenzahl, wenn man auch den Grad der Professionalisierung mit reinnimmt, wenn man schaut, wer da kommt. Also du hast es ja schon angedeutet, in Frankreich ist das mit der sogenannten Distanzeritis nicht ganz so weit her. Auch hier aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt auch Veranstalter, die dort nicht kommen dürfen. Das ist ähnlich wie, was weiß ich, jetzt mal ein blödes Beispiel, Schnellroda oder was. Ich meine, da gibt es jetzt keine Stände. Aber manche Dinge dürften dort auch nicht auflaufen. Das meine ich auch gar nicht wertend, aber es ist so.
Wobei man natürlich auch fairerweise sagen kann, was mir zumindest mir aufgefallen ist, dass sich die Veranstaltung ja auch explizit RN-fern gibt. Also es sind sozusagen keine RN-Leute jetzt groß anwesend, keine Funktionsträger.
Gut, du gehst in diese Richtung. Ich gehe in die andere Richtung.
Ich weiß, was du meinst, aber sozusagen, also da ist, glaube ich, auch nicht. Das Problem ist ja immer bei uns, wenn man sozusagen was mit der AfD sozusagen als Gegenbeispiel macht, dann muss man immer auf deren Befindlichkeiten achten. Weil, AfD, also wenn man jetzt, sag ich mal, Gauland zum Jungen Europa-Kongress 2023 einladen würde, dann würde wahrscheinlich ein Mitarbeiter von Gauland sagen, ja, das ist nett, aber schaut bitte, dass auf den Fotos nicht diese T-Shirts zu sehen sind, dass der nicht kommen darf und bla 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 bla.
Das ist ein guter Punkt.
So, und dadurch, es hängt natürlich, glaube ich, auch damit zusammen, das ist, glaube ich, vielleicht auch mal ein Thema für was Eigenes, finde ich, mit Benedikt, dass zum Beispiel einer der Typen, die bei Iliad was zu sagen haben, der Galou ist, der ja überhaupt mit dem RN nichts zu tun hat, sondern ja eher bei Simur
Gut, er war ja lange Zeit dort, aber...
Ich meine, das ist sozusagen nicht an den RN so gemacht, wie zum Beispiel immer dieses, was es bei uns heißt, patriotische Vorfeld bei der AfD ist, wo immer alles nur um die AfD geht.
Ja, ich weiß, was du meinst, genau. Wir haben im Prinzip ja in der Bundesrepublik auch ein extrem großes und vielfältiges Vorfeld, aber es ist im Prinzip nicht so präsent irgendwie, also ist zumindest mein Eindruck. In Deutschland fokussiert sich im Prinzip aktuell alles auf eine große Partei. Das liegt sicherlich auch begründet in dieser Historie der Deutschen ab 45. Dieser Parteiendemokratie, die im Prinzip, wo die Partei im Prinzip alles, also für den Deutschen ist praktisch alles, was politisch wirksam ist und was es politisch überhaupt gibt, ist Partei. Wenn du irgendwie sagst, ich bin politischer Mensch, dann würde der sagen, in welcher Partei bist du denn? Mhm. Oder irgendwie so. Also die Deutschen denken in diesen Parteienkategorien. Die Franzosen ein Stück weit auch, das ist jetzt nicht wie in Italien oder so, ne? Dass sozusagen da jede Woche irgendeine neue Partei hochkommt und die größte Partei dann plötzlich tot ist und so. So ganz so ist es ja auch nicht. Die Franzosen sind uns da ja vergleichsweise nah. Aber es existiert eben ein wirklich großes metapolitisches Feld, was auch, glaube ich, gar nicht so extrem stark mit der Partei verschränkt ist.
Ich muss auch, also da muss ich natürlich wieder die Konstitutionisten spielen, sagen, dass es wahrscheinlich eine Geldfrage ist. Also in Deutschland hängt alles mit Landesparlamenten und MDLs und
NDB
zusammen und die haben dann Kohle und kannst nicht mal hier und bla 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 bla. Ist auch in Ordnung, machen wir teilweise auch so, sozusagen sich dann an diese Leute dann auch ranzuwerfen, Thema Lagebesprechung und so. Aber das gibt's in Frankreich so, glaube ich, nicht. Also ich glaube, die haben, oder wir haben es ja auch gemerkt, ne? Also bei Iliad ist das Geld halt, muss man so fairerweise auch sagen, einfach da.
Also es ist auch, glaube ich, ein Prozess. Also ich meine, im Front National gibt es jetzt wie lange? Weiß ich nicht. Jahrzehnte. Ja. Die waren groß, die waren klein, die waren groß, die waren klein. Jetzt heißen sie Rassemblement National und so weiter und so fort. Die müssen nicht mehr alles leer saugen. Die haben sich eine eigene Kaderakademie für ihre Leute aufgebaut, was die AfD versäumt hat. Bisher. Die haben ganz eigene Strukturen, eigene Zeitungen und so weiter und so fort. Und bei uns ist es ja im Prinzip, die AfD gibt es jetzt 10 Jahre. Die ersten paar Jahre hat sie im Grunde genommen nur zurückgegriffen auf so liberal-konservatives Personal, weil sie eben die Lucke-Partei war. Und so seit 5, 6 Jahren saugt die ja im Prinzip, was Personal angeht, im Prinzip die ganze neue Rechte, wenn man das mal so nennen will. Und nicht nur die neue Rechte mittlerweile, sondern auch Teile der alten Rechten, wenn man das so aufsplitten will, saugt die ja leer. Die hat ja im Prinzip nahezu jeden, uns mal ausgenommen lustigerweise, die hat ja nahezu jeden, der irgendwie in irgendeinem Magazin, irgendeinem Podcast, irgendwie an die Partei gebunden. Und wenn es nur als freier Mitarbeiter oder Berater oder Teilzeitjobber, also die AfD hat im Prinzip das Vorfeld, wenn man es denn mal bescheiden so nennen will, Vorfeld ist eigentlich viel zu bescheiden ausgedrückt, aber wenn man das Vorfeld mal so bezeichnen will, gewissermaßen auch so ein bisschen leergesaugt, wie so ein Staubsauger. Und diesen Prozess hat ja der Rassemblement National schon Jahrzehnte hinter sich.
Ist aber eigentlich eine interessante Frage, da müssen wir auch vielleicht für eine Extra-Folge drüber reden, weil manche würden das ja als positiv bezeichnen sozusagen.
Ja, ich betrachte das jetzt nur erstmal als Bestandsaufnahme und diese Bestandsaufnahme führt uns halt zu diesem Punkt, dass du eben in Frankreich mittlerweile wieder, ich weiß nicht, wie es früher war, das kann ich einfach nicht beurteilen, ein sehr großes metapolitisches Umfeld hast, was auch völlig ohne die Partei überleben kann. Ich glaube auch nicht, ohne es zu wissen, aber ich glaube auch nicht, dass Parteigelder in dieser Veranstaltung stecken.
Glaube ich auch nicht.
Vom Institut Iliad. Nee. Und die können da auch komplett drauf. Ich selber kenne auch nicht so viele Leute vom Rassemblement National, aber die Spitzenpersonen habe ich nicht gesehen.
Ja.
Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass die sich zu fein wären, sondern ich glaube, die sind auch nicht explizit eingeladen. Also man legt einfach keinen Wert darauf, eine Weidel, einen Höcke, einen Gauland oder wen auch immer auf seine Veranstaltung zu schleppen und dann zu sagen, guck mal, wer bei uns war, hier waren alle Vertreter aus diesen Landesverbänden bei uns, wir sind so eine große Nummer. Brauchen die nicht. Das ist natürlich auch eine Position der Stärke, die wir nicht haben. Deswegen will ich das den Deutschen auch per se erstmal gar nicht vorwerfen. Das ist erstmal kein Vorwurf per se, sondern einfach nur zu sagen, das ist eine Veranstaltung, die wirklich ohne diesen ganzen Parteikram auskommt, wobei ja Busquet zum Beispiel, ne? François Busquet, hast du ja auch kennengelernt, das Jahr davor bei unserer Benoit-Doku, die wir gemacht haben, diesen kleinen. Der hat ja diesen Buchladen, La Nouvelle Librairie, an diesem schönen Platz da in Paris, führt einen eigenen Buchladen, der hatte ja den Stand direkt neben uns.
Ja.
Der wiederum, man munkelt ja, dass er der Redenschreiber von Zemmour war oder einer der Redenschreiber von Zemmour. Er kennt ihn auf jeden Fall sehr gut, es gibt jede Menge Fotos mit ihnen zusammen. Man munkelt auch, dass Le Gallou was zu tun hat mit den Reden von Seymour. Le Gallou ist auch ein guter Bekannter von Seymour wiederum, ja, war auch Autor bei uns in dieser Reihe, Dämonisierung durch Brechen heißt der Band, in der Fundamente-Reihe. Sprich, wenn die jetzt den Seymour beispielsweise unbedingt dort haben wollen würden, bin ich mir sicher, er käme.
Ja,
ganz sicher.
Das denke ich auch.
Und Marion Le Pen war, glaube ich, auch schon dort. Und ich will sagen, sie könnten, wenn sie wollten. Aber sie haben eben, und das ist ja auch das Interessante vielleicht nochmal, und dann komme ich erstmal zum Ende. Wir waren ja auch auf dieser Feier danach,
ja,
dieser kleinen Spenderfeier.
Ja.
Sagen wir mal so. Das Essen. Häppchen.
Ja.
Krabben. Schrimmhäppchen.
Habe ich nicht mitbekommen.
Klasse, da habe ich dir doch gebracht.
Ich esse sowas nicht.
Ja, gut. Meeresfrüchtehäppchen. Irgendwelche kleinen Küchlein mit Schokolade und Himbeeren.
An die kann ich mich erinnern.
Sekt, Champagner, Weißwein, Abendanzüge,
naja.
Kellner in weißen Fracks. Ich will sagen, diese Spenderveranstaltung, die danach stattgefunden hat, wo wir mit 7 Mann eingerückt sind in unseren T-Shirts, gefühlt, da stehen dann eben auch Leute, die sagen, ja, also ich gebe da im Monat 5.000 Euro. Es ist jetzt fiktiv. Ich möchte nicht, dass jemand vom Institut Iliad jetzt zuhört und sagt, was erzählen die da für einen Unsinn? Das ist ja übertrieben. Aber es waren, sagen wir mal so, ohne jetzt zu viel zu verraten, zu diesem kleinen Anlass danach, nach der Veranstaltung, waren nur Leute eingeladen, die auf jeden Fall ins Portemonnaie greifen. Und zwar in Größenordnung, die es in Deutschland lustigerweise für so eine Art von Projekt in der Menge auch nicht gibt. Also da waren ja locker 100 Leute oder so. So, das heißt, du hast natürlich, ohne ein Urteil fällen zu wollen, in Frankreich auch so eine Schicht von, ja, ob das jetzt alle Großbürger sind, das ist so eine Kategorisierung, auf jeden Fall von relativ Vermögenden, die einem Institut Geld geben, das sich auf dem Erbe eines Mannes gründet, der zu bestimmten Dingen aufgerufen hat, bestimmte Dinge getan hat, der auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich sehr radikal aus dem Leben getreten ist, und zwar nicht, um zu sagen, ja, versucht mal bitte 20% bei der nächsten Wahl zu holen, sondern der gesagt hat, so, jetzt aber mal Vollgas, ne? Fuß aufs Gaspedal, aber jetzt nicht zu knapp. Soll heißen, das sind Leute, die sind anscheinend sehr vermögend, aber sich auch nicht zu fein für ein, in Anführungszeichen, grundsätzlich radikales Projekt, auch wenn es erstmal nicht so aussieht, Geld zu geben. Und dann kannst du es dir, und jetzt komme ich da zum Ende, natürlich auch leisten, auf so eine Partei zu verzichten. Ne?
Ja, das ist wie gesagt auch ein anderes Thema für einen anderen Podcast, nämlich, dass die zum Beispiel auch einen ganz anderen Fokus haben, inhaltlich. Ne? Wir hatten uns im Vorfeld mit einigen deiner Autoren getroffen und mit denen ein bisschen besprochen. Wir hatten über das Erbe von Wenner geredet. Wo dann schon klar ersichtlich war, dass die sich gar nicht auf die, man könnte es ja vergleichen sozusagen mit Ernst Jünger und seiner radikalen frühen Phase, gar nicht darauf von Wenner berufen, sondern auch viel auf dieses, ja, kulturhistorische, ich sag mal, lapidar Zeug berufen. Und das sozusagen als ihre Aufgabe. Ich glaube, ich habe jetzt das Programm zum Beispiel von der Reden nicht vor mir so. Aber viele waren, glaube ich, gar nicht so parteipolitisch. Also es ging gar nicht um die Lage sozusagen oder Frankreich 2024, wir noch mehr Wähler und so ein
Kram. Guck mal, es ging um die Anthropologie Europas.
Genau, sowas. So.
Und mein Vortrag zum Beispiel damals 2014 ging über die Wartburg. Das kulturelle Erbe der Wartburg für Europa. Ich habe das dann so ein bisschen gehijackt und habe einfach 10 Minuten was über die Wartburg erzählt.
Hast du das Video abgespielt, Thüringer Klöße?
Wollte ich, das gab es glaube ich dann noch gar nicht. Ich hab 10 Minuten was über die Wartburg erzählt und dann ein anderes Zeug, was mir wichtig war.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Ich will sagen,
die sind an kulturellen Themen interessiert.
Extrem, es ist ein Kulturinstitut, die sagen, wir kümmern uns um das gemeinsame Erbe der Europäer auf kultureller Ebene. Und das schließt eben auch ein, dass die genauso gut ein nächstes Thema machen könnten. Ich glaube, das nächste Thema ist lustigerweise wirklich Europa. Die könnten aber genauso gut das Thema machen, das gemeinsame musikalische Erbe. Und dann würde da einer halt was erzählen über den Bau von Geigen, was weiß ich, im Erzgebirge. oder
Vogtland. Könnten wir auch was beizutragen.
Ja, aber weißt du, wie ich es meine? Also, ja. Und da würden trotzdem Leute kommen, klar.
Natürlich,
ja. Man darf sich nicht vormachen, dass dann da 1000 junge Menschen stehen und was weiß ich, die Arme in die Luft reißen und sagen, geil, endlich was über den Geigenbau. Aber es ist schon so, also es ist ein Fokus aufs Kulturelle, was nicht heißt, dass die nicht auch hochpolitisch sind.
Ja.
Beispielsweise in diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal lapidar, Rassenfragen. Mhm. Und damit meine ich wirklich ganz sachlich gesehen diese Forschung, also ja, zu sagen, woher kommt das und so weiter und so fort. Das ist bei denen zum Beispiel weitaus ausgeprägter als bei uns.
Mhm.
Vielleicht auch, weil es nicht so ein Tabuthema ist wie in
ja,
Deutschland. Und das war auch so ein bisschen meine Kritik bei unserem gemeinsamen Gespräch. Du hast gesagt, wir hatten uns mit Armand Berger getroffen, der bei uns das Tolkien-Buch geschrieben hat. Wir haben uns mit Henri Levavasseur getroffen, der bei uns das Identitätsbuch geschrieben hat. Es war noch ein anderer, es war der Chef der Element, glaube ich, dabei noch bei unserem kleinen Kneipenabstecher da abends. Mhm. Und wir hatten ja, wie du sagst, über das Werner-Erbe gesprochen und die berufen sich, wie gesagt, eben auf das, was Werner hinterlassen hat zum Thema Griechen, Römer, zum Thema wie eben gemeinsames historisches, politisches, kulturelles, sprachliches Erbe. Und das ist sozusagen deren Fokus. Das habe ich persönlich ja so ein bisschen kritisiert, dass ich das zu gekünstelt finde, bisschen. Also ja, die, was weiß ich, schon die Spartaner und schon in Athen hat das und das so funktioniert. Gut, aber ich finde es gut, dass es das gibt. Ich finde es gut, dass sowas bearbeitet wird. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Meine Güte, ist ein Riesending.
Ja.
Kann ich jedem nur empfehlen. Was schade ist, das muss man halt leider sagen, aber ich kann es verstehen, jeder Vortrag ist auf Französisch.
Mhm.
Also wer gar kein Französisch versteht, wird an den Vorträgen keinerlei Spaß haben. Es gibt auch keine Untertitel oder irgendwas. Das ist leider so. Das wird wohl auch so bleiben. Obwohl ich denke, dass man eigentlich mit einem gewissen finanziellen Budget sowas auch ausgleichen könnte.
Wie war das denn damals bei dir?
Du hast auf Deutsch gesprochen und es wurde übersetzt.
Ah,
und man könnte natürlich, da die Vorträge vorher eingereicht werden müssen, na, schriftlich, könnte man natürlich schon sagen, man hat zum Beispiel oben so bescheuert, das klingt wie so ein Teleprompter, wo halt ein englischer Text läuft. Wollen die nicht, ist auch okay.
Ja.
Englisch wollen die sowieso nicht, was ich auch, wie gesagt, okay finde. Aber das ist halt jetzt für jeden Deutschen, deswegen braucht man leider Gottes nicht kommen. Ansonsten, du hast es ja schon gesagt, an unserem Stand waren, lass mich mal überlegen, 4 oder 5 Deutsche müssten es gewesen sein, ein Schweizer oder 2 Schweizer, also mit denen wir uns sozusagen auf Deutsch unterhalten konnten, die
auch
Jung Europa Stammkunden waren.
Elsässer, die Französisch gesprochen haben und alles.
Sprachen auch alle Französisch, ja, muss man sagen.
Also,
doch, sogar der IB-Mann sprach auch Französisch,
ja,
glaube ich, oder zumindest recht gut Französisch. Ne?
Ja.
Ja, und war sehr schön, also an jeden, der das jetzt hört und der an unserem Stand war, nochmal vielen Dank. Das war eine echt große Freude, also muss ich wirklich sagen, da Leute zu treffen aus Deutschland. Und ansonsten, klar, wir haben es ja gezeigt, Ligalou war da, auch ein Autor von uns. Und dann natürlich, ihr werdet die Fotos gesehen haben, Julien Rochedy, Nietzsche, der Zeitgemäße, bei uns veröffentlicht, hat sich extrem gut verkauft. Das Buch ist eine 2. Auflage gegangen, hat mich komplett überrascht, dass ich ein Buch über Nietzsche in Deutschland von den Franzosen so gut verkauft, und man hat wieder gesehen, in Frankreich ist der Mann, das kann man nicht anders sagen, also man kann sagen, er ist ein Star. Also ich würde sagen, er ist noch bekannter als Martin Sellner im deutschsprachigen Raum.
Ja, wahrscheinlich. Also kann ich
nicht urteilen. Das heißt, noch bekannter, zumindest scheinen die Franzosen mehr darauf abzufahren.
Die Leute stehen Schlange.
Ja, die standen Schlange. Also da standen locker wieder 40 Mann, und zwar alles junge Leute, die von ihm, also wirklich wie bei irgendeinem Fernsehstar, signieren lassen, kurz quatschen, Selfies machen. Manche haben kleine Videos mit ihm gedreht.
Man kann sagen, er ist Wahnsinn. Der Til Schweiger Frankreichs.
Ja, das könnte sein. Ja, wäre auch in Ordnung. Meinst du, er ist auch so stark von Europa Power brutal geprägt wie Til Schweiger? Vielleicht ist auch Höver von Til Schweiger geprägt.
Ich habe ja lustigerweise, also es kann gar nicht damit zusammen, können wir auch mal drüber sprechen, über das kulturelle Erbe von Til Schweiger. Ich habe in der letzten Woche 2 Til Schweiger-Filme angeschaut.
Was?
Inglourious Basterds, heute wieder, Thema Erik. Grüße an der Stelle.
Grüße an der Stelle.
Und den Richthofen-Film.
Ah, hab ich gesehen.
Nein, weil das war ja auch ganz interessant. Ich habe mich am Hydra-Stand mit einem der Macher des kommenden Richthofen-Comics unterhalten und über die Richthofen-Filme, die es ja gibt. Unter anderem diesen Matthias Schweighöfer und Til Schweiger-Film, der nicht so gut ist.
Mhm.
Und diesem Film aus den 70er Jahren, der sehr, sehr gut ist. Den aber, glaube ich, nicht kannte.
Ja, gut, kann sein. Ja, so, das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Also Hydra Comics war ja auch mit da.
Genau.
Ja, der stand neben uns. Frankreich ist ja eh eine total krasse Comic-Nation.
Ja.
Wo das, glaube ich, auch staatlich gefördert wird tatsächlich. Gewisse Comic-Publikationen, zumindest versucht Micha uns das immer weiß zu machen.
Micha wird auch was, bestimmt was anderes sagen, aber eigentlich kommen auch nur gute Comics eigentlich aus Frankreich bzw. Belgien und alles, was auf Englisch ist, eigentlich.
Gut, habe ich keine Ahnung von, ich hasse Comics, aber das ist ein anderes Thema. Nee, also der Stand war auch sehr gut besucht. Also Michael hatte da auch richtig viel Zulauf. Da hatte er ja auch einen seiner Star-Zeichner gewissermaßen dabei.
Ja.
Auch Grüße an dieser Stelle. Danke nochmal fürs Geld, fürs Bier.
Das um 8:30
Uhr. Das müssen wir noch zurückgeben. Und also die hatten auch wirklich richtig, also die, ich würde eigentlich fast sagen, dass die fast genauso viel Leute am Stand hatten wie wir für Gespräche. Also ja, denke ich schon. Und ja, vielleicht als kleines Fazit, also schönes Ding. Also nächstes Jahr sind wir vermutlich nicht da. Muss man eine Pause machen? Nee, das ist einfach, man muss ja auch mal ehrlich sein. Das kostet halt ein Schweinegeld. Also Paris, du musst nach Paris kommen, ja, das ist das eine. Paris selber hat unfassbare Preise und wir haben jetzt ja nicht gewohnt wie die Könige. Ja. Du musst
wir waren in einem Love-Hotel. In einem Love, ja. Mit beleuchteter Dusche.
Ja, super. Ein Bier 10,80 ist halt auch eine Ansage.
No.
Ne? Essen teuer, ja, du musst Bücher mit hinschleppen, du verkaufst nichts. Geht auch nicht drum an dem Tag, da groß was zu verkaufen und Geld zu machen, aber es ist einfach eine teure Sache. Du bist am Ende, je nachdem, mit welcher Crew du da hinfährst, bist da halt deine 2.000, 3.000 Euro los. Ja. Und das ist halt eine Menge Geld und das kannst du schon jedes Jahr machen. Ist nicht so, dass man daran pleite geht am Ende, aber man muss das so ein bisschen dosieren. Na, wir haben eine Einladung auch nach Madrid zu einer großen Veranstaltung erhalten. Dann fährst du halt vielleicht mal nach Madrid oder du nimmst in Rom wieder eine Veranstaltung mit. Wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir als Jetsetter durch Europa reisen mit unseren Büchern. Da hat da auch nur ein Übersetzer zu mir geschrieben. Dem hatte ich geschrieben, ey, ich melde mich zu deiner Übersetzung, übrigens aus dem Ungarischen, ein ganz tolles Buch, kommt auch noch dieses Jahr, habe ich schon vorliegen. Habe ich geschrieben, ich melde mich nächste Woche zur Übersetzung, ich komme gerade aus Paris und fahre jetzt nach Wien. Da schreibt er auch noch, oh Mensch, Verleger müsste man sein, erst Paris, dann Wien. Habe ich nur zurückgeschrieben, wenn du wüsstest, mein Lieber.
Ein Spaß war
zwei Wochen nicht unterwegs, vier Wochen krank, ja. Nee, nee, also war eine tolle Sache und ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen stolz, dass wir da der offizielle Partner sind. Die suchen sich da ihre Leute schon aus und die machen eine sehr gute Arbeit. Am Ende würde ich natürlich sagen, was die Qualität und die Haptik und das Buchhandwerk angeht, da schlägt uns so schnell niemand. Muss ich einfach mal so deutlich sagen. Die Franzosen sind auch eher so die Marke 30 Euro für ein Buch und dann Labrik und auf Toilettenpapier gedruckt. Das Institut Iliad macht es schon recht gut. Aber ich würde sagen, da sind wir schon, das sagen die Franzosen auch selber, da haben wir Deutsche schon ein gewisses Händchen für. Im Großen und Ganzen aber ein ganz beeindruckendes Projekt, auch wie gesagt rund um die Nouvelle Librairie und ja, die ganzen Veranstaltungen, die sonst dort haben, die Akademien, eine super Sache. Und das wäre vielleicht auch wieder mal ein Thema für eine eigene Geschichte. Klar, am Ende muss man fairerweise auch sagen, nahezu keinerlei Repressionen. Ne?
Ja.
Weder staatlich, gut, Bastion Social und die Génération Identitaire wurden verboten, staatlicherseits, muss man auch fairerweise sagen. Aber für diese Kulturveranstaltungen und so weiter, da ist halt echt, gibt es halt echt keine Probleme groß. Ne?
Und soweit ich es verstanden kann, ist es ja auch erst nicht wie Skinhead Sächsische Schweiz, wo die Leute sich dann nicht mehr treffen dürfen oder so, sondern die IB-Leute springen halt trotzdem darum. Ne?
Ja,
und diese Tarnorganisation und sowas. Aber Thema keine Repressionen als holprige Überleitung nach Wien, wo wir sofort die Woche drauf hingefahren sind. Oder wolltest du noch mal was zu Paris sagen?
Nee, ich glaube, das passt so.
Nee, wir waren also sozusagen, wie wir aus Paris wieder kamen, sofort wieder im Auto nach Wien.
Ja.
Und haben tatsächlich unser erstes, also eigentlich ist es die wichtigere Veranstaltung für uns sozusagen gewesen,
ja,
weil wir das die erste Verlagstreffen dieses Jahres sozusagen gemacht haben. Wir hatten ja 2021 in Dresden, logischerweise, Verlagssitz und so, die Veranstaltung gemacht. Letztes Jahr dann im Spreewald und dieses Jahr eben in Wien erstmal.
Lustig, dass es im Spreewald in Burg war, ne?
Ja.
Da gibt es ja jetzt gewisse Zeitungsartikel über Burg.
Ja, die Leute verticken schon ins Blaue auf dem Schulhof.
Ich glaube, meinst du, unser Verlagstreffen hat so tiefe Spuren hinterlassen, dass
die Schule sich radikalisiert? Kennst du das neue Europa schon? Das Buch zur Revolution.
Ja. Du hast einen Teil ausgelassen, aber gut, des Liedtextes. Piep. Nein, klar, wir waren auf dem Weg nach Wien. Was gibt's groß zu sagen? Wir haben ja im Prinzip die Tradition entwickelt, rund um das Verlagstreffen kein großes Gewese zu machen. Soll heißen, es gibt keinen Film, Wir hatten einmal so einen kleinen Imagefilm gemacht beim ersten, aber es gibt keinen Film. Es gibt relativ wenig Fotos. Es gibt keine große Vor- und Nachberichterstattung mit irgendeinem Akademie- oder Veranstaltungsbericht. Es gibt keine aufgezeichneten Vorträge. Kann man alles kritisieren, aber wir haben von Anfang an das Konzept verfolgt, dass diese Verlagstreffen ein kleines Familientreffen sind. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Die Hälfte der Leute kennst du auch trotzdem immer nicht. Aber das ist wirklich gedacht als Treffen für unsere Leser. Nicht umsonst haben wir die am Anfang eine Stunde vollgequatscht, was es jetzt alles Neues gibt bei unseren Verlagen, was sich Neues tut, was sich strukturell verändert hat. Also wirklich alle Details ausgeplaudert gewissermaßen. Und es ist immer ein kleines Familientreffen. Und da soll halt auch nicht die Atmosphäre entstehen, wie man versucht, die größtmögliche Vermarktung aus der Veranstaltung rauszuholen. Und die Leute sollen sich dort wohlfühlen, die sollen was trinken, was essen, die sollen wirklich die Zeit haben, mit den Autoren, Verlegern, anderen Lesern ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch einfach mal eine Stunde mit jemandem zu sprechen, wirklich einfach sich in was zu vertiefen. Am Stand habe ich ein paar jungen Cottbussern ein bisschen die Karte erklärt in dem Heimat-Europa-Buch, habe ihnen erklärt, wie ist das zustande gekommen und so weiter und so fort. Da hast du dann noch wirklich mal 20 Minuten Zeit, den Leuten zu erzählen, wie deine T-Shirts produziert würden, wie das Siebdruckverfahren funktioniert, warum das etwas teurer ist. Solche Sachen, einfach wie sich das alles entwickelt. Und darum geht's, also wirklich mal so ein paar vertiefende Gespräche zu führen, die nicht nur zwischen Tür und Angel stattfinden. Die Leute sollen sich, wie gesagt, wohlfühlen. Und es ist immer so ein schöner Mix eigentlich, und ich glaube, das klappt doch ganz gut, zwischen wirklich sprechen, trinken, essen, also wirklich einfach einem geselligen Teil und natürlich auch immer einem kleinen, geistigen, anspruchsvollen Programm, das aber im Bestfall nicht ein Akkord-Tempo an den Tag legt, wo die Leute alle 20 Minuten sich hinsetzen müssen, einen Block rausnehmen, sich irgendwas notieren. Es ist eben keine Akademie, es ist kein Institut, sondern es ist wirklich ein Verlagstreffen.
Ich fand auch ein Lesertreffen.
Gut, ja. War diesmal ziemlich gut, ne?
Glaube ich auch. Also die Mischung sozusagen, dass man muss natürlich auch, haben wir ja in den letzten zwei Jahren auch gemacht, so zu experimentieren zwischen diesen Blöcken. Was geht an, sag ich mal, Beschallung? Du brauchst ja auch ein bisschen, sag ich mal, Input für die Leute, dass es nicht nur einfach ein Klassentreffen ist, wo sich jeder 12 Bier reinzieht und dann fährt man wieder. Wobei ich dem jetzt nicht abgeneigt wäre, aber das war hier genau richtig sozusagen. Glaube ich jetzt aus meiner Erfahrung, können ja auch gern die Leute, die da waren, dann Feedback geben. Aber von allen, mit denen ich gesprochen hatte, haben die es genauso gesehen. Ne?
Und es ist auch für die Autoren mal schön. Du hast ja auch mal die Autorenseite. Das sind immer mal wieder Autor. Ich meine, du bist ja selber Autor, aber du bist halt auch immer in diese ganzen Organisationsgeschichten eingebunden. Das zählt vielleicht nicht so ganz. Bei John ist es ähnlich. Das sind halt alles immer so Freunde, die da irgendwie auch dabei sind. Wenn du aber mal andere Autoren dabei hast, die einfach sagen, es ist wirklich mal angenehm. Die Leute kommen zu dir, die sprechen dich mal auf ein Detail aus deinem Buch an. Das wirst du auch kennengelernt haben.
Ja.
Dass es nicht nur so ist wie, ja, Herr Zierke, total toll, dein neues Buch, irgendwie richtig gut. Sondern die Leute mal sagen, wie hast du das an der Stelle eigentlich gemeint? Das wollte ich schon immer mal fragen. Und das genießen eigentlich die Autoren auch immer. Und die Leute, die so rund um den Verlag rumspringen, Setzer, Grafiker. In Burg war unser hochgeschätzter Setzer, Marcel da, liebe Grüße an ihn, damals sogar mit dem Motorrad gekommen. super Typ, muss ich einfach lachen, wenn ich an ihn denke, herrlich. Und da ist so alles drum, dann kommt der Typ, der deine Internetseite macht, weißt du, der Typ, der deine Grafiken macht und so weiter. Und das ist auch immer eine gute Sache, das heißt wirklich Verlagstreffen, Lesertreffen, und das wird auch so beibehalten werden, definitiv. Und was ich auch von Anfang an so wollte, und was auch, glaube ich, ganz gut funktioniert, wir springen ja bewusst bei den Veranstaltungsorten auch so ein bisschen.
Ja.
Wir könnten das, zum Beispiel in Burg, könnten wir das jedes Jahr machen. Ist ja überhaupt kein Problem. Können wir jedes Jahr mieten. Aber ich finde es auch ganz schön, dass wir da so ein bisschen rumkommen, wie so eine Wanderausstellung. Der ein oder andere würde sagen, ach, das ist unstetig und ist doch schön, wenn man immer das Gleiche hat. Aber es ist gut, immer mal was Neues zu haben. Die ein oder andere Location, wie man so schön sagt, werden wir auch wieder besuchen. Da wird es auch wieder was geben. Und in Wien hatten wir, um Thema Location, natürlich wirklich uns ein Filetstück rausgesucht. Also das kann man nicht anders sagen.
Also sagen, dass es auf Augenhöhe mit Paris war.
Ja, es war krass. Also wenn man mal so, wir waren ja zusammen, du, ich und Jonas waren ja dieses eine Mal in Wien dieses Wochenende. Nee, es war unter der Woche sogar, ne? Sind wir ja nach Wien gefahren, um diese ganzen Locations anzuschauen. Und das Ding hatten wir ja nicht angeschaut. Mhm. Wir hatten ja ein paar andere angeschaut, die auch schön waren. Und wir hatten, und das kann man mal dazu sagen, in Wien für alle Antifaschisten, die möglicherweise zuhören, ausschließlich Zusagen, obwohl wir uns von Anfang an in voller Gänze preisgegeben haben. Wir haben uns nackt auf die Motorhaube gelegt.
Wir sozusagen sollten eine vollständige Liste erstellen von
Lokalen,
die uns genommen hätten.
Genau. Wir haben uns praktisch nackt auf die Motorhaube gelegt und gesagt, wollt ihr uns oder nicht? Und alle wollten. Und haben gesagt, ach guck, die Piefkes ist ja ganz interessant. Hm. Wenn die bezahlen, ist alles super. Das heißt, wir hatten eine Auswahl eigentlich aus 6, 7 Lokalen. Davon haben 2, 3 gepasst. Hm. Also die sozusagen am Ende gepasst hätten. Und wir haben uns dann am Ende eben entschieden für einen großen 21-stöckigen Glastower mit Blick auf die Donau, wo man sagen würde, obgleich Batman und der Joker durchs Fenster geflogen kommen, es war wirklich geil. Also ob es jetzt edel und bonzig war, glaube ich gar nicht, weil das ja eigentlich eher so eine Büroatmosphäre fast schon hatte. Also so
Afterwork-mäßig.
So Afterwork-mäßig eigentlich, was jetzt, wo man jetzt sagen würde, das passt vielleicht zu Kehre und zu Jung Europa nicht so gut vom Stil her. Aber meine Güte, und die Leute waren natürlich hin und weg. 150 Quadratmeter Außenterrasse, Blick auf die Stadt, wirklich gutes, einfaches Catering. Ich meine, Aperol Spritz 4 Euro, kann man nicht, in Wien. Also das bezahlst du in Brandenburg irgendwo auf dem Land, bezahlst du 6 Euro. Perfekte Tontechnik. Ja. Also ich meine, das war der absolute Wahnsinn. Das hat auch einen Riesenunterschied gemacht zu den Verlagstreffen davor. Ja. Kein Knacken, kein Piepsen, kein Rauschen. Also perfekte Tontechnik. Alles hat funktioniert. Perfekter Aufzug. Also es war rundum gelungen. Es war einfach eine sehr, sehr gute professionelle Veranstaltung. Und neben dieser kleinen schon erwähnten Einleitung hatten wir ja zum Schluss, wie bisher immer sozusagen, die Lesung von John Höver. Mhm. Hat ja aus seinen Wien-Kapiteln gelesen. Die Leute haben sich ja wirklich wieder, sind ja fast wieder vom Stuhl gefallen vor Lachen. Also es war wieder herrlich, also als schöner Abschluss. Wir hatten die Podiumsdiskussion zwischen Mario Müller und Marvin Neumann.
Ja.
Die ich auch über weite Strecken sehr anspruchsvoll und gut fand. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es etwas schärfer zugegangen wäre. Etwas mehr.
Ja, die Leute haben immer Angst, sich ein bisschen anzufassen, ne?
Ja, die Leute kennen sich dann am Ende. Das ist jetzt, hatte ich ja überlegt, und der gute Mann hat auch zugesagt, das darf man auch sagen, danke an dieser Stelle, hat einfach nur terminlich nicht gepasst, Stefan Scheil, wäre auch, glaube ich, sehr interessant gewesen als Gegenpart zu Marvin Neumann. Und Marvin und Mario kennen sich einfach. Mhm. Und das ist immer schwierig, die Leute fallen sich, gehen sich da nicht an die Gurgel. Es ist ja auch nicht das Ziel, dass die Leute sich an die Gurgel gehen, aber wenn man sich gut kennt, ist man natürlich auch immer ein bisschen versöhnlich am Ende, ne? Und sagt so, oh, ohne das jetzt böse zu meinen und solche Sachen. Das war eine gute Diskussion, glaube ich. Und wo ich mir aber, wie gesagt, gewünscht hätte, dass es vielleicht an ein paar Punkten nochmal richtig ans Eingemachte gegangen wäre.
Ja.
Deswegen hat ja auch Lichtmess zum Beispiel dann eine Frage gestellt und versucht so ein bisschen, jetzt nochmal Butter bei die Fische und so. Und Sellner hatte ja dann auch nochmal was gefragt. Und das war bei dem Podium trotz der Schärfe sozusagen des Themas, haben wir noch gar nicht gesagt, Thema war Ukraine-Konflikt und Konflikt der Ideologien, Konflikt der Weltanschauung und so weiter, war über weite Strecken sehr gut, sehr niveauvoll. Es war aber, wie gesagt, vielleicht ein klein wenig handzahm. Und du hast immer nur gemerkt, wie Benedikt auf seinem Stuhl hin und her gewippt ist und sich gedacht hätte, Mann, jetzt will ich eigentlich mal eine Bombe reinfeuern. Ja. War der Moderator, ne? Ja, und dann natürlich Volker.
Ja.
Du?
Ich.
Aus deinem neuen Buch. Kannst du da vielleicht was erzählen? Nö. Die Leute gieren. Achso, na gut, dann halt mal zum nächsten Thema. Nein.
Ist sozusagen den Leuten vorbehalten, die da waren. Das war ja auch so gedacht. Ich hatte ja so einen kleineren Monolog am Anfang gehalten, wo ich das sozusagen als Testfeld benutzt habe.
Ist der Test gelaufen?
Eigentlich habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen, aber das ist zu erwarten, weil die Leute, die es scheiße finden, immer die Schnauze halten.
Mhm. Ja, das stimmt.
Also weiß ich nicht. Ich hatte auch ein paar Leute wie die himmelblaue Fußballtruppe später nochmal angeschrieben, weil die nichts gesagt hatten und wie sie es fanden. So habe ich auch nochmal tatsächlich Rückmeldung bekommen, positive. Auch mit auch so Sachen hier, konnte mir jetzt die Namen zum Beispiel nicht merken oder so. Das kann man verstehen oder nehme ich halt mit so. Viele andere haben mich, ein paar andere haben mich angesprochen, was sie gut finden. Ich hatte mit Sellner länger darüber geredet, über sozusagen politische Komponenten, die der Text sozusagen mit sich bringt. Also für mich, ich wollte es auch tatsächlich sozusagen nutzen, um Rückmeldung zu bekommen, weil es ist ja ein Text, den ich sozusagen niemand anderem vorgelegt hatte vorher und gar nicht wusste, ob der funktioniert.
Ja.
Und das war sozusagen der Auftrag und wenn sich niemand mit Kritik meldet, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung.
Ja, vielleicht einfach ganz generell, weil das, weiß ich nicht, ob das so rauskam. Du hast im Prinzip einen neuen Roman in der Leitung, wenn man so will. Da ist noch viel dran zu tun, sagst du selber, aber er ist in der Leitung. Also
ja, wir hatten es schon im Podcast gesprochen.
Ja, aber, man kann, steht da Tropfen und so. Er ist in der Leitung, aber er ist halt noch nicht fertig. So, und wann er erscheint, ist noch nicht klar.
Du musst es aber auch differenzieren, es ist kein Fragment sozusagen. Also der ist jetzt, ich habe einen Text, der ist dreimal so lang wie Enklave. Mhm. Also das ist eigentlich schon im großen Teilen fertig, aber es ist noch nicht zusammenhängend sozusagen. Ich würde gern einfach mir mehr Zeit sozusagen lassen, das hatte ich ja in dem anderen Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, mir so bestimmte Sachen eben zurechtzulegen, auch so gerade was politische Implikationen betrifft, weil das Thema eben sehr viel politischer ist als jetzt der direkte Vorgänger sozusagen. Und das sind alles Sachen, die man wohl bedenken sollte, also sozusagen diesmal wohltemperiert. Und da ist so eine Veranstaltung eigentlich tatsächlich ganz gut. Also hätte ich nicht gedacht, ich wollte tatsächlich auch nichts vorlesen eigentlich. Das war ja, glaube ich, wieder mal deine Idee.
Ja.
Aber es ist, also ich bin eigentlich zufrieden damit so.
Ja, vor allem, weil bei unseren Verlagstreffen auch das Schöne ist, dass du ja eine sehr gemischte Klientel wirklich hast. Du hattest, ich nenne es jetzt mal Fußballjungs, auch wenn ihnen das nicht gerecht wird, aber Fußballjungs aus Chemnitz und Cottbus da. Du hattest natürlich junge Leute aus Österreich da, politische.
Ja.
Du hattest Aktivisten aus der Schweiz da, auch das ist ja kein Geheimnis.
Ja.
Beste Grüße an der Stelle. Du hattest ein paar ältere Leute da, wobei ich wirklich sagen muss, ich war so krass überrascht und das ist jetzt keine Propaganda. Also ich würde fast sagen, dass ich da der Älteste war, so gefühlt. Also der Altersdurchschnitt war noch mal niedriger als bei den anderen beiden Verlagstreffen. Und in Spreewald war es schon niedrig, weil auch viele Leute eben aus dem Cottbuser Berliner Raum da waren. Mhm. Aber das war ja der Hammer. Also das war wirklich so ein junges Publikum. Und du hattest aber eben dadurch Leute, die sind Bücherwürmer. Du hast Leute, die lesen nur ausgewählte Bücher, vielleicht Leute, die lesen nur, ich will nicht sagen Theorie, aber politisches Buchwerk. Also du hast ein sehr gemischtes Publikum und deswegen kriegst du natürlich auch verschiedene Rückmeldungen. Das ist ganz gut. Als wenn du jetzt so eine klassische, was weiß ich, Ernst-Jünger-Tagung oder Spengler-Gesellschaft hast, wo du halt davon ausgehst, dass halt 80% der Leute in gewissem Maße Intellektuelle sind, die halt über 50 oder 60 sind und ihr ganzes Leben schon begründet haben auf philosophischen Schriften oder ähnlichem. Du hast ein sehr gemischtes Klientel da und das ist, glaube ich, auch immer eine schöne Rückmeldung für Autoren. Kannst natürlich auch groß auf die Nase fallen, weil die Leute denken, langweilig.
Ja, das ist aber, glaube ich, eher so eine Grundsatzsache, ob man Lesung jetzt an sich gut findet oder nicht. Oder gibt ja bestimmt auch junge Europaleser, die sagen, ich lese nur die Theorie zum Beispiel.
Ja,
oder,
klar gibt es das, ja.
Die sagen, ich kann mit Roman nichts anfangen und die sagen, ja gut, alles von dem Zirkel ist halt scheiße. Dann ist es natürlich auch sinnlos, dann sich das sowas anzuhören. Aber so ist das halt, ne? Also, Es ist auch so vom Flow der Veranstaltung ganz sinnvoll, dass man dann eben keinen Theoriebeitrag hat, wo eine 1,5 Stunden dann wirklich, wird es auch wieder geben, klar. Aber es saugt einen dann schon so ein bisschen leer und da kann man halt so eine Lesung dann zur Diskussion und dann nochmal ein bisschen später dann der Abschluss mit Europa-Portal, das war einfach ein guter Spannungsbogen, sage ich mal, der da funktioniert.
Ja, vielleicht gleich als kleiner Teaser sozusagen, am 15.07. ist das Verlagstreffen Nr. 2 dieses Jahr.
Ja.
Dieses Jahr gibt es also 2 und das wird in Mainz stattfinden.
Genau.
Ja. Also wir sind mal im, in Anführungszeichen, tiefsten Westen nach zweimal Mitteldeutschland, wie man so schön sagt, kommen wir jetzt auch in den Westen und es gibt noch keine Anmeldungsmöglichkeit, das werden wir demnächst machen, wir müssen halt noch die Preise kalkulieren und ein paar Sachen absprechen, aber das kommt bald, aber wer sich das schon mal eintragen will, 15.07. In Mainz, dort auch wieder mit einem auf jeden Fall sehr interessanten Programm, ich glaube, du wirst dort, haben wir ausgemacht, auch nochmal lesen?
Also das hatte ich auch tatsächlich mir so eingeplant.
Genau.
Das heißt, wer das auch noch wahrnehmen möchte, um eine Kritik zu geben, der kann das dann in Mainz tun, was, glaube ich, für auch viele Zuhörer tatsächlich näher gelegen ist.
Ja, das heißt also, wer jetzt Lust drauf bekommen hat, auch mal in den neuen Zirkel reinzuhören, der kann nach Mainz kommen. Und dort wird Benedikt Kaiser in einem Zwiegespräch vermutlich mit mir sein neues Buch präsentieren.
Ja.
Die Konvergenz der Krisen habe ich gestern das Lektorat des Satzes endgültig abgeschlossen. Nächste Woche wird es fertig gestellt und der Umschlag ist auch schon fertig und geht vermutlich am Freitag in den Druck. Also wenn ihr das hier hört, ist es vermutlich noch nicht so weit, dass es kaufbar und bestellbar ist, aber es geht Freitag in Druck und wird dann auch Freitag oder die Woche drauf zu bestellen sein für, ich glaube, schmale 18 Euro. Die Konvergenz der Krisen ist praktisch ein Best-of der wichtigsten Kaisertexte der letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so. Und ich dachte erst so ein bisschen, alles Texte, die schon mal erschienen sind. Und jetzt, wo ich das Buch lektoriert habe, auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die jetzt wieder um das Thema Islam, die um das Thema Strategie, Strategie der Sammlung, Ost-West, das Thema, sollte man sich eine Partei anschmiegen oder nicht, das Thema Jugendbewegung, das Thema Anschlussfähigkeit. Ich will dem Mann ja nicht schmeicheln, nichts läge mir ferner, aber ich halte es fast für das wichtigste Kaiserbuch, weil irgendwie gibt es in diesem Buch auf jede Frage, die einen jungen Menschen beschäftigen könnte, der sich mit politischen Themen auseinandersetzt, die Jetztzeit betreffen, also bestimmte strategische und weltanschauliche Fragen, gibt es in diesem verdammten Buch eine Antwort. Du hast einen Text über Ost-West, du hast einen Text über die Chancen der AfD, du hast einen Text über Kippfiguren und Leute, die sich in gemachte Nester setzen, du hast Texte über die richtige Strategie, über Demonstrationen, du hast aber auch grundsätzliche Texte, du hast einen Text über Europa, du hast Thema soziale Frage. Das sind hauptsächlich Sezession-Texte, auch ein paar andere aus der Kehre und so, alle nochmal überarbeitet, mit Quellen versehen, teilweise nochmal aktualisiert. Du hast Interviews mit drin, du hast zum Beispiel das Interview, den Briefwechsel mit Jürgen Elsässer, den bestimmt noch nicht so viele gelesen haben, der extrem gut ist.
Der, glaube ich, in der Kompakt veröffentlicht
wurde. In der Kompakt, aber ich nehme nicht an, dass so extrem viele Zuhörer jetzt Kompakt-Abonnenten sind. Der Briefwechsel ist richtig gut, da geht's beispielsweise auch um Querdenken und ob es sinnvoll ist, sich an sowas ranzuschmiegen oder nicht. Da geht es um Theorie und Nicht-Theorie. Am Ende klingt echt bescheuert, halte ich für fast für Kaisers wichtigstes Buch, weil das wirklich ein Konglomerat seiner wichtigsten Arbeiten der letzten Jahre ist. Vielen Dank auch an alle, Stichwort Schnellroda, Stichwort Jonas Schick und Co., die diese Texte kostenfrei freigegeben haben, sodass wir praktisch ein recht günstiges Buch erstellen konnten. Und das kommt jetzt eben bald. Und ich glaube nicht, dass jeder wirklich alle Kaisertexte kennt. Die sind geordnet nach Theorie und Praxis. Das sind praktisch zwei Kapitel. Und wie gesagt, ich habe es jetzt ganz frisch gestern fertig lektoriert, beziehungsweise den Satz lektoriert. Das Lektorat hat ihn Zwegner gemacht, das Grundlektorat. Ist ein Knaller. Auch wenn das Texte sind, die schon veröffentlicht waren, das ist ein Knaller, das Buch. Das muss wirklich jeder haben. Das meine ich jetzt nicht aus Verkaufsgründen. Ihr könnt es aber woanders kaufen, ist mir scheißegal. Das Buch brauchst du. Weil du kannst wirklich, du gehst auf Twitter und irgendeiner quatscht wieder zu irgendeinem Thema. Ja, wir müssen gucken, dass wir anschlussfähig für irgendwelche Bürger bleiben oder für die Schicht und jene oder das. Und dann kannst du das Buch zur Hand nehmen, findest den passenden Text und kannst den Textbaustein rausnehmen. Wirklich.
Ganz blöd. Benedikt-Kaiser-Lexikon.
Das Benedikt-Kaiser-Lexikon, ja. So eine Art. Nee, es ist wirklich, du könntest es auch Anfängern. Außer vom Sprachniveau ist teilweise etwas hoch. Also wirklich, das Sprachniveau ist recht gehoben.
Ja, Benedikt.
Aber du könntest es gewissermaßen auch so Neulingen in die Hand drücken, mehr oder minder Neulingen, und sagen, ey, guck mal rein. Gerade zum Thema, wie verhalte ich mich, was gibt es für Strategien und so weiter, hast du alles drin. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle, das kommt also jetzt. Und da werde ich mit Benedikt in Mainz drüber sprechen. Da werden wir auch lange drüber sprechen, weil das auch sehr viele Leute ausnahmsweise, glaube ich, von der Partei da sein werden, also von der AfD. Da werden wir also auch über das Thema Parteivorfeld, diese ganzen Dinge sprechen.
Ja. Müssen, ja.
Genau, das war das Verlagstreffen in Wien.
Du hast es jetzt schon angesprochen.
Tolles Ding.
Was noch kommt.
An Büchern?
Ja, das war ja noch
eine Menge.
Also eins von den Themen, die wir heute noch
offen. Wir wollten eigentlich die Kehre dann noch besprechen, aber das kann ich noch mit reinnehmen. Ja, was kommt? Also als allererstes, jetzt kommt Benedikt Kaiser.
Das heißt dann, jetzt?
Jetzt heißt in aller spätestens einem Monat.
Mhm. Also, ist es vorbestellbar?
Noch nicht. Nee, in einem Monat kommt es circa. Ausgeliefert. Okay. Wir sind ja ein guter alte Oldschool-Verlag, der Offset druckt, also kein Digitaldruck. Mhm. Bedeutet, der Druck dauert immer gute 3 Wochen mit Buchbinderei, dann wird es noch geliefert. Also du kannst immer 3 bis 4 Wochen. Also wenn wir das Buch ankündigen, dauert es üblicherweise 3 bis 4 Wochen, bis es auslieferbar ist. Und wenn es kommt, wird es normalerweise auch sofort ausgeliefert, bis auf wenige Ausnahmen. Wie die Gefangenen sofort ausgeliefert. Und ja, genau, also so circa 4 Wochen ist es da. Dann, gleich im Anschluss kommt Ilja Rifkin, Russendämmerung, ist ein Leinenband im Stil von Drulla Rochelles Reiseberichten und es geht auch um Reiseberichte durch Weißrussland, Russland, die Ukraine. Es geht um Protest, Revolution, versoffene Kneipen in Moskau, Schlägereien, Donbass, Krim. Also das ist ein Russe, der von rechts gegen Putin ist, gewissermaßen, aber gleichzeitig auch irgendwie Anarcho und ich weiß gar nicht, man kann Ilja Rifkin nicht politisch fassen.
Sag ich mal, ein Künstlertyp, auf jeden Fall.
Am Theater, ja, in Berlin hat er gearbeitet, ja.
Genau, er ist, wie sagt man da, ein Individualist, könnte man vielleicht neutral sagen.
Aber nicht im negativen Sinne.
Nee, er ist ein super Typ. War auch in Wien, wenn man das so sagen darf. Grüße an der Stelle. Buch, auf das ich mich auch persönlich sehr, sehr freue. Ich habe ja auch schon reinlesen können.
Hohes literarisches Niveau vor allem.
Ja, also es ist natürlich jetzt, es ist kein Kunstroman, man muss das auch wirklich als Reisebericht so ein bisschen erfassen, ja. Aber er hat natürlich sozusagen auch seine eigene Sicht mit drinnen, wie viel Fiktion und was nicht ist. Das können wir nur erraten. Aber
zumal er hat eine eigene Stilistik und das ist entscheidend. Ja. Es ist nicht so dieses Stino-mäßige, kann ich überall lesen. Ist bei Trümmer und Knauer oder bei Kiwi erschienen, sondern der hat, weiß ich nicht, der eine Bericht ist irgendwie so journalistisch eher gehalten, Weißrussland, was weiß ich, ich gehe da und dahin und nehme an den Volkszählungen oder der Wahlteil, Wahlbeobachtung. Und der nächste ist einfach so 10 Kapitel über das Blühen von irgendeinem Kirschenbaum auf der Krim und das Essen von irgendwelchen geräucherten Fischen und Weinen, wo aber in jeder dritten Zeile irgendeine politische oder Anspielung drin steckt oder unfassbar geiles Kapitel ist über so ein Kloster von so Corona-Leugner-Mönchen in den Bergen von Russland, die er besucht und wo der Chef des Klosters dann von der russischen Regierung gefangen genommen wird, weil er aufgerufen hat, sich gegen Corona zu wehren und so. Mhm. Also so ganz verrücktes Buch. Der ist ja auch, glaube ich, einmal mit so einer Transe oder so unterwegs in Weißrussland, die dann verdroschen wird, weil sie irgendwie so schreibt. So
mit Europapop
so nationalistische Sprüche. Also es ist ein ganz, ganz verrücktes Buch. Das kommt dann als nächstes. Dann haben wir wieder einen richtig krassen Aufreger, einen kleinen Fundamenteband von Bruno Wolters über das Thema Eigentum.
Ja.
Also wer das Islambuch schon kritisch fand, der wird da richtig aus der Hose springen. Ja, und dann wird es schon verschwommen. Also dann wird es in der Hinsicht verschwommen, dass ich noch nicht ganz weiß, in welcher Reihenfolge was erscheint. Wir haben das Buch Die Benesch-Republik mitkommen. Das ist eine Wiederauflage aus der Tschechoslowakei. Das ist von Emanuel Moravec. Der ist ein deutschfreundlicher Tscheche gewesen während des Zweiten Weltkriegs. Wir haben ja dieses Jahr das Jubiläumsjahr des Münchner Abkommens.
Achso, ich dachte, der Kollaborateur war.
Nein, des Münchner Abkommens und das ist ein tschechischer.
Ach stimmt, da wollten wir extra drüber reden in einem Podcast wieder mal. Da gibt es ja auch den sehr, sehr guten Film.
Genau.
Ich nicht mit Matthias Schweighöfer, aber.
Das ist ein sehr deutschfreundlicher Tscheche gewesen, der ein interessantes Buch über die Benesch-Republik, also über das Münchner Abkommen im Grunde genommen geschrieben hat.
Auch und ein hochinteressantes Thema.
Und wurde nicht übersetzt, weil es, wie gesagt, in Deutschland schon mal erschienen ist. Aber aktualisiert, eingeleitet und erneuert von unserem guten Freund Antonin Brusek, seines Zeichens tatsächlich im Abgeordnetenhaus von Berlin für die und AfD.
Pivologe,
ein großer Bierkenner, kommend aus Tschechien. Sein Vater war so eine Art Nationaldichter und er war vor seiner Zeit bei der AfD tatsächlich ein sehr bekannter und renommierter Übersetzer aus dem Tschechischen, der jetzt praktisch in politischen Gefilden unterwegs ist. Ein ganz toller und guter und feiner Mann, den ich auch schon mehrfach treffen durfte und der das Buch nicht nur vorgeschlagen, sondern auch, wie gesagt, eingeleitet, mit einer sehr kundigen Einleitung versehen hat zum Münchner Abkommen und zu den tschechischen Faschisten und Kollaborateuren und so weiter und so fort und tschechischen nationalen Kräften in der Zeit und wie gesagt, die Übersetzung auch in neue Rechtschreibung gebracht hat und ein bisschen gekürzt und geupdatet und ein paar Stellen geglättet, wo man sagt, die sind zu oldschool gewesen. Also von der Sprache, nicht vom Inhalt. Und das kommt, aber das ist so ein bisschen zeitlos, das kommt irgendwann dieses Jahr. Es kommt, wie gesagt, eine Übersetzung aus dem Ungarischen, auch extrem interessant, weil es da um das System Orbán geht,
ja.
Sowohl positiv als auch negativ. Der Autor heißt Marton Bekes, auch sehr interessant. Ja, und wie gesagt, dann wird es ein bisschen verschwommen, dann müssen wir mal schauen, was noch kommt. Wir haben für dieses Jahr 12 Bücher auf der Liste. Das wird natürlich niemals machbar sein. Aber ein Großteil liegt jetzt eben schon vor und wartet auf seine Bearbeitung. Ja, und ganz vergessen natürlich Sacha Prilepin, schon seit Jahren angekündigt, liegt auch auf meinem Tisch, muss auch bearbeitet werden. Wir haben fettes...
Der Türke.
Ja, ja, hör bloß auf, ja. Liegt auch noch. Wir haben ein Riesenprogramm. Wir haben ein Riesenprogramm, also sowohl vom Umfang als auch von den Inhalten. Wieder mal 80% Übersetzung, wieder mal viel Ausland, wieder mal alles... Eine Mischung aus politisch aktuell und politisch grundsätzlich. Literatur ist dieses Jahr tatsächlich unterrepräsentiert, muss ich sagen, ausnahmsweise. Und
Fritz weigert sich ja.
Ich muss wirklich sagen, ganz selbst, ohne Selbstlob, es ist wieder ein richtig starkes Programm dieses Jahr. Und da kommt einiges. Und vieles ist eben auch jetzt schon vorbereitet. Mhm. Ich meine, so Übersetzungen sind ja teilweise schon seit 3 Jahren im Gang. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es sind so Projekte, die man teilweise seit 2, 3 Jahren betreut.
Die Leute, die den Podcast hören, die wissen das ja auch, wie gesagt, Thema der Türke, wie lange wir jetzt über das Buch schon reden, es ist halt einfach so. Was willst du machen?
Ja, also es ist ein tolles Programm wieder dieses Jahr und es kommt jetzt auch vieles ziemlich zügig und das finden ja nicht mal alle gut. Manche schreiben ja, meine Güte, ihr bringt jetzt irgendwie jeden Monat ein Buch raus, ich komme gar nicht hinterher, gibt auch so Leute, ne? Darf man nicht vergessen.
Tja.
Darüber wird zu sprechen sein, Volker. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, den wir ja eigentlich schon relativ ausführlich überall angekündigt hatten. Wir haben den Oikos Verlag und mit ihm auch die Kehre, das Natur- und Umweltmagazin, gekauft. Gekauft klingt jetzt so wie Philipp Stein hat 100.000 Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, Jonas, tritt mal die Rechte ab, weil ich der große Mogul und Medienunternehmer bin. Das ist nicht so, auch wenn es schön wäre, wenn es so wäre.
Das war so.
Wir bündeln die Kräfte. Jonas Schick ist, wie viele wissen, ein, ja, ich würde schon sagen, begnadeter Autor in seinem Feld. Ein ganz kluger Kopf, der Sachen bearbeitet, die andere nicht bearbeiten können. Der aber mit einem wachsenden Verlag, einem wachsenden Magazin, natürlich auch als Einzelkämpfer, der er immer noch ist, mit gewissen Problematiken konfrontiert ist. Ja, das soll heißen, du bist gleichzeitig Chefredakteur. Das heißt, du kümmerst dich um deine eigenen Beiträge, um die Themensetzung. Du kümmerst dich darum, dass ein Titelbild zustande kommt. Du kümmerst dich darum, dass die Autoren einreichen, darum, dass lektoriert wird, dadurch darum, dass gesetzt wird, um die Korrektur des Satzes. Das Papier, um den Druck, um die Auslieferung, um die Etiketten, dass die Leute bezahlen, beantwortest Fragen, sprich auf verlorenen Posten, in Anführungszeichen, Einzelkämpfer, der einen Verlag und ein Magazin betreut. Und der unter anderem gesagt hat, Philipp, wäre es nicht schlau, wir würden das alles unter ein Dach packen. Das heißt, Jonas Schick bleibt Chefredakteur der Kehre, wird weiterhin das Magazin prägen, entwerfen, die Beiträge reinholen. Also es bleibt jetzt erstmal für den Leser grundsätzlich alles, wie es war. Das Magazin bleibt bei seinem Stil. Jonas Schick entscheidet, was sich tut. Jonas Schick kümmert sich um den Inhalt. Was sich ändert, ist, dass ich, beziehungsweise wir, das Buchgeschäft des Oikos Verlags übernehmen. Das heißt,
die verlegerischen Tätigkeiten.
Mehr oder minder ohne Jonas Schick, auch wenn er da natürlich nicht raus ist aus der Sache, uns drum kümmern, was wird übersetzt, was für Bücher werden verlegt. Also wir machen die Programmgestaltung des Oikos Verlags, in dem wir jetzt gerade mit Grüne Berserker das zweite Buch erschienen ist. Sehr schönes Teil. Es wird, ein Buch ist auch schon in der Pipeline als nächstes Buch, was nicht in der vierten Reihe erscheint, sondern als Einzelwerk, das noch von Jonas Schick betreut wird. Dann haben Jonas und ich schon selber 2 sehr interessante Übersetzungen angestoßen, die auch erscheinen werden. Und aber das Buchprogramm wird zwar in Abstimmung mit Jonas Schick, aber in Zukunft sozusagen über Jung Europa laufen. Soll heißen, wir prägen das, es wird weiterhin über Oikos und so weiter verkauft. Und das ist jetzt erstmal die große Nachricht daran. Der Oikos Verlag und die Kehre wandern sozusagen in die Hand der Jung-Europa-Familie, wenn man das so nennen will. Und wir fusionieren jetzt nicht oder werden jetzt eins oder gliedern uns unter einer großen Verlagsgesellschaft, sondern ist es schon so, dass der Oikos Verlag als, ja, man muss es so sagen, als Imprint des Jung-Europa-Verlags im Prinzip weiterläuft. Und das hat für den Verlag keinerlei Nachteile, weil im Prinzip genießt er als Verlag und als Magazin jetzt die Vorteile, die wir haben. Gewisse Erfahrung, gewisse Vertriebsstruktur, gewisse logistische Möglichkeiten, gewisse Werbemöglichkeiten, vielleicht auch ein etwas höheres finanzielles Budget. und hat eigentlich keine Nachteile.
Ne? Ja, muss ich aber natürlich die Gretchenfrage stellen, nämlich inwiefern wirst du Jonas Schick denn reinkrätschen in seine Chefredakteurstätigkeit?
Na, wenn es zu liberal wird, dann müssen wir rauswerfen. Nein, das ist ja auch einer der entscheidenden Punkte gewesen, warum sich Jonas Schick auch entschieden hat, dann sozusagen den Schritt zu gehen und zu sagen, er traut sich das gewissermaßen, weil am Ende gehört ihm sein eigenes Produkt, wenn man das mal so nennen will, sein eigenes Herzblut gehört ihm nicht mehr.
Ja.
Und das ist natürlich immer ein Schritt, der ist zu bedenken. Ich könnte jetzt ja auch ein Arschloch sein und sagen, tschüss, mach's gut, danke fürs Magazin. Ich meine, das Magazin würde natürlich nicht mehr funktionieren.
Ja.
Ne, ohne Jonas Schick funktioniert das nicht. Genauso wie eine Sezession nicht ohne Kubitschek funktionieren würde, wie andere Projekte nicht ohne ihre Chefredakteure.
Eine junge Freiheit ohne Dieter Stein.
Junge Freiheit und Dieter Stein würde auch nicht funktionieren. Es ist so, es hängt an ihren Köpfen, an den Köpfen. Und ohne Jonas Schick, das weiß der gute Mann auch natürlich, würde das nicht funktionieren. Aber du gibst trotzdem juristisch die Rechte an deinem eigenen Werk, was du jetzt über mehrere Jahre aufgebaut hast, gibst du ab. Und das musst du dich natürlich auch trauen. Das ist natürlich eine Sache, die fällt einem, glaube ich, auch nicht leicht. Und der gute Mann weiß eben, der gute Jonas, wir sind ja auch seit vielen Jahren Freunde, dass ich eben nicht der Typ bin, der jetzt kommt und sagt, so, pass mal auf, schön, dass wir das jetzt hier mal haben, jetzt besprechen wir mal die Themen und das und das und das finde ich jetzt nicht so gut.
Ja.
Sondern ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich damit so wenig wie möglich zu tun habe.
Also liefert dir im Prinzip eine Druckfahne ab und du gibst den Druck. Und
das richtig, war's. Ja, so könnte man das sagen. Und wir werden noch sehen, was sonst noch wie aufzuteilen ist. Ich möchte natürlich gerne den Blog der Kehre auch wieder ein bisschen anstoßen. Du machst ja mittlerweile mit Jonas zusammen diese Heftvorstellung. Die wird es ja auch weitergeben. Früher gab es ja auch mal den Kehre-Cast.
Ja.
Muss mal sehen, ob Jonas den weiterführen kann. Das ist alles noch nicht so zu 100% klar, wie das in Zukunft läuft und wie das zeitlich aufgeteilt ist. Fakt ist, für alle, die Kehre läuft so weiter. Der Verlag wird, denke ich, besser laufen als vorher. Also wird mehr Publikationen bringen können. Und im Großen und Ganzen, denke ich, hat das Ganze eigentlich nur Vorteile. Das ist jetzt also keine Monopolisierung, Zentralisierung in der Hinsicht, sondern man bündelt tatsächlich am Ende irgendwo die Kräfte. Und wir sind beides.
Kapital.
Wir sind im Grunde genommen immer noch eigentlich beides vergleichsweise kleine Verlage, auch wenn wir jetzt seit 7 Jahren da schon dabei sind und auch eine gewisse Größe vielleicht erreicht haben, ist das für uns, glaube ich, ein ganz, ganz guter Schritt. Ja, und so kann man das eigentlich zusammenfassen. So besonders viel mehr gibt es zum aktuellen Status auch nicht zu sagen. Das hat sich jetzt alles gerade erst vollzogen vor wenigen Tagen, dass das alles sozusagen juristisch und so weiter auch alles sattelfest geworden ist. Das war jetzt mal die erste Ankündigung und jetzt werden wir eben sehen. Jetzt wird ganz langsam alles übergeben. Ne? Der Bestand ist ja noch nicht hier bei uns. Der Versand läuft zukünftig über uns, das muss alles eingependelt werden, die Karteien übergeben werden, all diese Dinge, das steht alles noch aus. Und es gibt ja, und das kann man auch schon sagen, obwohl ich da noch überhaupt gar nichts verraten möchte, eine zweite große Überraschung in diesem Zusammenhang.
Na, weiß ich davon?
Ja klar, du saßt ja mit im Auto.
Ach so, also werde ich doch nicht entlassen.
Nein, du weißt schon, was ich meine. Es gibt noch im Rahmen der ganzen Zusammenkunft gibt es ja noch eine kleine andere Überraschung, die war aber erst zum späteren Zeitpunkt, auch was Positives.
Ja, Jonas Schick ist schwanger.
Genau. Zum späteren Zeitpunkt bekannt geben werden, auf die man sich aber als Hörer auch schon, denke ich, freuen kann. Volker.
Ne? Haben wir es wieder geschafft?
Haben wir es wieder geschafft, ja, hinter uns gebracht. Nein, was kommt? Also, wir haben uns vorgenommen, jetzt wieder die Versprechen, hinsichtlich des Podcasts jetzt wieder aktiver zu werden. Wir haben auf der Liste stehen Islambuch, Frederik Höfer. Wir haben, und das werden wir in der nächsten Episode dann mal genauer würdigen, in der kleinen Pause, die wir gemacht haben, auch diverse Zuschriften erhalten mit
Essen,
Schnaps, Bier und aber auch Themenwünschen. Das werden wir, wie gesagt, nächste Episode. Leute, wir haben euch nicht vergessen, nehmt es uns nicht übel. Heute war ein bisschen spontan.
Das Bier aus dem schönen Buch haben wir natürlich schon weggesoffen.
Ja, sicher.
Und Grüße an der Stelle.
Ja, das werden wir sozusagen dann auch nochmal aufdröseln. Es gab ein paar Themenwünsche, die wir auch versuchen zu bearbeiten. Wir werden natürlich versuchen, Benedikt Kaiser öfter hierher zu zwingen.
Ja.
Und also es gibt verschiedene interessante Themen, die wir in den nächsten Wochen behandeln werden, die auch nicht so, wo es nicht nur um das Innenleben von Jung Europa und Co. geht, sondern auch tatsächlich um zukunftsweisende, wichtige Themen.
Genau, wir haben gesagt, wir sprechen über das Oeuvre von Til Schweiger. Wir werden über Heat sprechen. Ich nehme dich in die Pflicht.
Du könntest auch mal live Böse Onkels Lieder singen.
Das würde, glaube ich, zu später Stunde nicht mehr gut sein. Aber wir könnten live aus einer bekannten Frankfurter Bar senden. Das wäre zumindest für uns als vor der Kamera Sitzende gut. Aber für heute müssen wir es, glaube ich, dabei belassen, Philipp, aus Sicherheitsgründen. Deswegen, ja, wir wollen wieder öfter Folgen machen. Die nächste vielleicht schon in dieser Woche. Also für euch ist dann sozusagen die nächste Woche, glaube ich, eher. Mhm. Aber das hängt natürlich auch vom Autoren ab, den wir ranbekommen wollen. Und natürlich von Benedikt Kaiser, der sich nicht stellt.
Wie immer.
Philipp, möchtest du noch zum Abschluss was sagen oder machen wir den Laden dicht?
Hau mal einen Sack, wie man sagt, ne? Mach's gut, Volker.
Bis dann.